Ja, wir kommen jetzt zum letzten Panel, das sich mit Rüstungsprojekten im IT-Bereich und mit der Militarisierung der Polizei beschäftigt. Also ein Bereich, in dem die Aufrüstung dann auch direkt in den zivilen Bereich abstrahlt und dort auch Militarisierungstendenzen eben auch in der Hochschullandschaft und auch bei der Polizei dort ihren Ausdruck findet. Anfangen würden wir mit einem Vortrag von Christoph Marischka, der schon sehr lange bei der Informationsstelle Militarisierung ist, mit einem Thema Hightech-Rüstung und militarisierte Forschung. Mari beschäftigt sich schon ziemlich lang mit dem Thema und war dadurch auch tatsächlich einer der Ersten, der gesehen hat, welche Relevanz dieses Thema Cyber Valley, das jetzt ja gerade sehr hohe Wellen schlägt, auch letztendlich hat. Und ich glaube, da haben wir einen Experten hier sitzen, tatsächlich in dem Bereich. Und ich würde das Wort jetzt an dich übergeben.
Ja, danke schön. Für mich ist das an. Ja, ne? Ich bin natürlich ein bisschen jetzt in einer schwierigen Situation, weil einerseits, wie der Alex schon angesprochen hat, passiert hier gerade jede Menge um das Thema Cyber Valley. Und ich bin da auch... Ja, das bewegt sich nur leider immer weg. Ich bin da auch involviert und von der Menge an Bewegungen auch geradezu berauscht. Andererseits will ich natürlich auch einen Vortrag über Hightech-Rüstung und Militarisierung der Forschung insgesamt halten, der für alle interessant ist, nicht nur aus Tübingen und auch ein bisschen die Grundstrukturen darstellt. Und wenn man sozusagen nüchtern einsteigen will, dann ist es natürlich immer eine gute Idee, in den 3000 Seiten des Bundeshaushalts mal zu blättern und sich das anzuschauen. Und damit habe ich dann tatsächlich auch angefangen. Hier eine kleine Tabelle zum Verteidigungshaushalt, Einzelplan 14. Wie wir sehen, steigt der allein zwischen den Jahren 2018 und 2019 massiv an, von 38 Milliarden auf 42 Milliarden, eine Steigerung um 11%. Und ein Teil dieses Verteidigungshaushaltes ist eben auch die Rüstungs- bzw. Wehrforschung. Wie ihr seht, macht das ungefähr ein 1/40 aus, war bis jetzt, also die letzten Jahre, auch relativ konstant bei einer Milliarde. Und das springt jetzt innerhalb von einem Jahr auf 2019 auf 1,46 Milliarden. Das ist eine Steigerung um 44%. Das ist schon relativ saftig. Also einen relativ großen Anteil macht es aus an der Steigerung des Gesamthaushalts. Wenn man den noch ein bisschen auffächert, dann ist der sozusagen thematisch grob in vier Teile gegliedert. Der eine Teil ist die wehrtechnische Entwicklung und Erprobung. Also da geht es dann schon um ziemlich fertige Projekte. Das heißt, bei den Geldern muss man auch davon ausgehen, dass die wesentlich direkt von der Bundeswehr oder vom Verteidigungsministerium in der Rüstungsindustrie verausgabt werden. Der Posten steigt um 94%, also das ist auch eine ziemlich drastische Erhöhung. Und dann haben wir die drei Bereiche, die zum Beispiel auch die Hochschulen betreffen, also in den folgenden drei Themenbereichen findet jeweils auch Drittmittelforschung an Universitäten statt. Das ist die wehrtechnische Forschung und Technologie. In Klammer bezeichnet das im Übrigen das Verteidigungsministerium als angewandte Grundlagenforschung. Das finde ich auch ganz interessant, weil das zum Beispiel in der Uni Tübingen im Rahmen der Exzellenzinitiative sozusagen das Selbstbild bezeichnet, diese angewandte Grundlagenforschung. Das steigt in einem Jahr um ein Viertel, das ist auch ganz üppig. Zukunfts- und Weiterentwicklung der Bundeswehr, das hieß früher auch Operations Research, das ist im Grunde sozusagen ferner liefen. Das kann Projekte zum Brechen von Verschlüsselungen umfassen, von Mathematikerinnen an der Uni Leipzig, so viel ich weiß, bis hin zu so kleinen Forschungsprojekten, wo dann mal die afghanische Bevölkerung gefragt wird, was sie denn von Bundeswehrsoldatinnen hält. Also wie gesagt, ein sehr großes Spektrum. und zuletzt die wehrmedizinische, wehrpsychologische und sonstige Wehrforschung mit 5 Millionen recht konstant. Wir sehen, wenn wir da die Zahlen vergleichen, sehen wir schon mal, dass alles, was im engeren Bereich technisch ist, ganz andere Summen verschlägt. Man darf die anderen Sachen deswegen nicht unterschätzen. Man muss sich einfach klar sein, dass 1 Million in ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt schon richtig viel sind, dass man aber im technischen Bereich, was dann auch bis zur Erprobung gehen soll, für 1 Million einfach so gut wie nichts kriegt und deswegen da auch mit ganz anderen Summen konfrontiert ist. Gibt dann noch ein paar weitere Posten. Dauerposten sind die Weiterentwicklung des zukünftigen Kampfflugzeuges und die ständige Weiterentwicklung des Eurofighters mit 45% und 27% Steigerung in einem Jahr wird da auch kräftig zugelegt. Also da haben wir es auch wesentlich mit der Rüstungsindustrie zu tun. Die größte Steigerung wird der Posten disruptive Innovationen in Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien haben. Also die neue Agentur für Sprunginnovationen, die gemeinsam vom Verteidigungsministerium und dem Innenministerium geführt wird, die jetzt vor 2 Monaten aufgestellt wurde, deshalb in diesem Jahr nur mit 10 Millionen vorgesehen ist. Im nächsten Jahr sollen die schon 40 Millionen bekommen. Da geht es darum, nach dem Vorbild der US-amerikanischen DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, also dem Forschungsabteilung des Pentagon, Hochrisikoforschung zu unterstützen. Hochrisiko heißt in dem Fall nicht primär, dass es also um sehr gefährliche Technologien geht, sondern um Forschungsprojekte, die, so hat es auch von der Leyen angekündigt, meistens vielleicht ins Nichts führen, aber in der Hoffnung verfolgt wird, dass man da was findet für die Bundeswehr und auch fürs Innenministerium, so eine ganz neue Technologie, die einen sozusagen weltweit an die Spitze katapultiert. Ganz interessant sind noch die letzten 3 hier aufgeführten Posten. Das ist die anteilige Grundfinanzierung an verschiedenen Forschungsinstituten, dem Deutschen Zentrum Luft- und Raumfahrt, der Fraunhofer Gesellschaft und dem Deutsch-Französischen Forschungsinstitut Saint-Louis im Saarland. Wichtig ist, die werden grundfinanziert vom Verteidigungsministerium, aber die erhalten zusätzlich auch immer noch mal Drittmittel in den anderen genannten Bereichen, vor allem in der wehrtechnischen Forschung und Technologie, der sogenannten angewandten Grundlagenforschung. Also wir sehen eine Steigerung eines einzelnen Haushaltspostens sozusagen um 44%. Das ist schon relativ spektakulär. Wirklich spektakulär ist aber auch der aktuelle Koalitionsvertrag in Hinsicht auf Forschungspolitik, weil man sich da so in so einer gewissen Dammbruchrhetorik eigentlich ergibt. Also es wird festgehalten, wir wollen eine umfassende Technologieoffenheit in der Forschungsförderung. Also so eine, ne, wir wollen uns keine Grenzen setzen, wir werden Sprunginnovationen fördern. Sprunginnovationen werden sonst auch gerne als disruptive, also erschütternde Innovationen oder zerstörerische Innovationen, weil sie bisherige Produkte sozusagen redundant machen, bezeichnet. Man will die Forschungsförderung des Bundes stärker auf Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft ausrichten, rechtliche Barrieren für die Wissenschaftskooperation abbauen. Also dazu gehört zum Beispiel das Kooperationsverbot, das lange dem Bund verhindert hat, sozusagen in die Forschung der Universitäten dauerhaft und großflächig einzugreifen, was durchaus auch ein bisschen eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg war, worauf ich wohl nachher noch näher eingehen werde. Und wir wollen Forschungskampi ausbauen. Forschungskampi ist im Moment einfach mal nur die Mehrzahl, der Plural von Forschungscampus. Also sozusagen eine räumliche und thematische Verdichtung von Forschung zwischen Universität, Politik und Industrie. Auch darauf werde ich nachher noch mal genauer eingehen, gerade auch wenn es um Cyber Valley geht. Dann ist ein ganz zentrales Thema im Koalitionsvertrag die künstliche Intelligenz. Man sagt, man wolle Deutschland zu einem weltweit führenden Standort bei der Erforschung künstlicher Intelligenz machen. Finde ich ein bisschen bedrohlich, weil man jetzt schon auf Platz 5 ist, nach eigener Auffassung. Also wenn sich Deutschland damit nicht zufrieden gibt, sagt das schon einiges. Man will eben ein nationales Forschungskonsortium aufbauen, eine Strategie künstliche Intelligenz ausarbeiten. Die wurde jetzt vor wenigen Wochen veröffentlicht. Da wurde auch angekündigt, zwei neue Kompetenzzentren zum Einsatz autonomer Systeme in menschenfeindlichen Umgebungen aufzubauen. Das fällt aber unter die zivile Forschung. Also unabhängig davon wird nochmal explizit von militärischer Ressortforschung im Bereich KI gesprochen. Und auch für Tübingen relativ wichtig ist das, der Aufbau eines deutsch-französischen Zentrums für künstliche Intelligenz, was unmittelbar eigentlich an den Vortrag von Andreas anknüpft, der ja beschrieben hat, dass gerade so eine politisch forcierte Fusionierung des deutschen und französischen Rüstungssektors stattfindet. Und jetzt will man in Europa wieder auch da die Formulierung Innovationsmotor sein im Bereich künstlicher Intelligenz mit diesem deutsch-französischen Zentrum. Und das Cyber Valley-Projekt hier in Tübingen ist unter anderem, also ist der Versuch, sich für die Ansiedlung dieses Forschungszentrums, wo dann 3 Milliarden verausgabt werden sollen, in Stellung zu bringen. Da ist jetzt unter den Ländern eine Konkurrenz ausgebrochen, weil Bayern ein großes KI-Forschungsprogramm aufgesetzt hat, das Saarland mit einem für seine Begriffe großen Zentrum, das NRW und so weiter. Ein bisschen deutlicher vielleicht noch als der Koalitionsvertrag hat Katrin Suder ausgesprochen. Die wurde heute schon mehrfach genannt, wenn auch nicht unter diesem Namen. Das ist also die ehemalige Staatssekretärin, die so aus der Beraterbranche ins Verteidigungsministerium geholt wurde und jetzt wieder zurückging. Unmittelbar nach ihrem Ausscheiden aus dem Verteidigungsministerium hat sie sich recht klar ausgedrückt. Sie hat gesagt, es werden immer mehr Daten und Informationen gewonnen und ausgewertet. Und dadurch, durch die Digitalisierung der Erhebung, Verarbeitung und Präsentation all dieser Daten, kann man Wirkungsüberlegenheit erlangen. Wer bessere Informationen hat, wem es gelingt, all diese Informationen zusammenzufügen, der gewinnt. Wer es schafft, die beste KI zu entwickeln, künstliche Intelligenz, hat einen Verteidigungs- oder gar Angriffsvorteil. Deshalb spielt KI sicherheitspolitisch eine so bedeutende Rolle. Wie bei jeder Technologie geht es um Vorherrschaft. Wir befinden uns mitten in einem globalen Wettstreit, vor allem zwischen den USA und China. Um dieses Zitat noch ein bisschen besser einordnen zu können und vielleicht für die Wehrforschung insgesamt relevant, ist die Ideologie der Revolution in Military Affairs. Die kommt aus dem Kalten Krieg, aus den USA im Wesentlichen. Und die zugrunde liegende Idee war die numerische Überlegenheit des Warschauer Paktes durch technologische Überlegenheit auszugleichen. Also dass die USA immer sozusagen technisch so überlegen sein müssen und dass alle paar Jahre bzw. alle Jahrzehnte in neuen Technologiefeldern stattfindet. Und da wird eben schon lange davon ausgegangen, dass die Informationstechnologie und aktuell die künstliche Intelligenz jene Technologie wäre, die darüber entscheidet, wer den nächsten Krieg gewinnt und verliert. Und eine andere Annahme, die damit noch drinnen steckt, ist, dass bisher die USA sozusagen das Monopol auf diese technischen Revolutionen gehabt hätte. Mittlerweile aber, und das findet man auch eins zu eins sozusagen in diesem Zitat, einen Wettbewerb, ein globaler Wettbewerb mit neuen Playern aufgetaucht sei, zu denen auch Deutschland gehört. Also diese Dammbruchformulierung im Koalitionsvertrag, dieses Zitat und auch diese drastische Erhöhung der Rüstungsforschung ist im Grunde so zu interpretieren, dass sich Deutschland jetzt auch beteiligen will, sozusagen die Technologieführerschaft im militärischen Bereich zu erreichen. Und da geht es so ideologisch, wie gesagt, um die Erlangung der Informationshoheit. Militärisch wird es dann auch als netzwerkzentrierte Kriegführung beschrieben. Da haben wir hier ein ganz typisches Bildchen, was in jeder Rüstungszeitschrift hoch und runter abgebildet wird, also so Bilder dieser Art, wo einfach Panzer, Flugzeuge, Satelliten, Hubschrauber alle miteinander vernetzt sind und dann sozusagen im heimischen Lagezentrum hier die Soldaten sitzen und ein umfassendes Lagebild bekommen. diese Technologie oder die Technik, die dafür notwendig ist, kann man in 4 bzw. 5 Schlüsselbereiche aufteilen. Das ist einerseits die Sensorik, da sind die Fortschritte ja gerade rapide. Dann ist es die Sensor Data Fusion, da sind wir schon so im Bereich künstlicher Intelligenz. Also wie wird die Massen an Daten aus verschiedenen Quellen, nicht nur Sensoren, sondern auch Spionage, menschliche Quellen, wie fusioniert man, wie überträgt man diese Daten und speichert sie und wie bereitet man diese Daten am Schluss so auf, dass sie an der Mensch-Maschinen-Schnittstelle, also im Lagezentrum, für Menschen verständlich dargestellt werden und eben Entscheidungen ermöglichen. Neben diesen 4 Schlüsseltechnologien, die im engeren Bereich zur IT gehört, ist natürlich, weil Satelliten für dieses grundsätzlich offensive Konzept, also man sieht auf diesen Bildern eigentlich immer, wie an einer fremden Küste angelandet wird und sozusagen im hiesigen Lagezentrum ausgewertet wird, auf Satelliten und auch auf Luftfahrt basiert, sind Technologien der Luft- und Raumfahrt. Und hier habe ich drüber geschrieben, netzwerkzentrierte Kriegführung als Dual Use, weil exakt die gleichen Technologien in ihrer Kombination in der sogenannten zivilen Sicherheitsforschung erforscht werden. Also hier haben wir ein Bild, das genau die gleiche Art hat, was aber aus der Broschüre der Europäischen Kommission zur zivilen Sicherheitsforschung ein Projekt zur Küstenüberwachung abbildet. Also genau die gleichen Komponenten, Sensoren, Sensor Data Fusion, Datenübertragung und Speicherung und die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Zentrum. Und wenn man sich anschaut, wer von dieser zivilen Sicherheitsforschung am umfangreichsten profitiert hat, dann stoßen wir da auch auf die ganz gängigen Rüstungsunternehmen, gerade im Bereich Luft- und Raumfahrt, die sich jetzt aber in diesen Bereichen oder auch schon länger, Funk hat schon immer zur Luftfahrt gehört, IT-Verarbeitung und so weiter, verstärkt engagieren. Also wir haben da die größten Rüstungsunternehmen Großbritanniens mit BAE Systems, Frankreichs, Deutschlands mit Airbus und Italiens mit Finmeccanica prominent vertreten. Thales ist Spitzenreiter, die bauen gerade so Schnittstellen für Luft- und Raumfahrt, IT-Kommunikation. Interessant ist hier auch auf Platz 5 das Unternehmen Atos, auf das sich noch zurückkommen werde, das sich auch kürzlich, also vor 2 Jahren, in Tübingen angesiedelt hat. Ein paar Beispiele, wie solche Rüstungsforschung abläuft. Rechts habe ich eine Tabelle mit reinkopiert, die ist vielleicht jetzt zu klein. Die bildet fürs Jahr 2013 alle Drittmittelprojekte des Verteidigungsministeriums an Universitäten ab. Gegliedert eben in diese Bereiche Wehrtechnik, Wehrmedizin und Operation Research. Und größter Posten war damals eine knappe 1 Million, nur in einem Jahr, für die Universität Hannover. Das Institut heißt heute irgendwie anders, hieß früher für theoretische Nachrichtentechnik. Die Abkürzung hat es aber behalten, also es heißt bis heute Institut TNT. Die machen aber keinen Sprengstoff, sondern vor allem Satellitenaufklärung. Eins ihrer Projekte besteht darin, dass eben mit verschiedenen Sensoren aus den Satelliten das Gelände erfasst wird, dann anhand von einem semantischen Netz automatisch eine Aufgliederung erfolgt in landwirtschaftliche Fläche, Gewerbefläche, Wohngebiet und so weiter. Ein anderes Projekt, was die machen, ist noch näher an der künstlichen Intelligenz. Das ist das Region of Interest-Based Coding, wo Satelliten sozusagen ihr Hauptproblem überkommen sollen in Zukunft. Also Satelliten können entweder mit niedriger Auflösung große Flächen überwachen oder mit großer Auflösung so kleine Flächen, dass sie schon wieder nichts vom Kontext mitkriegen. Also wenn man 1:1 jetzt hier reingucken würde, würde man auch nicht verstehen, warum wir hier sitzen, sozusagen vom anderen Ende der Welt. Und dieses Region of Interest-Based Coding soll zukünftig ermöglichen, dass der Satellit selbst interessante Ereignisse erkennt und die dann in höherer Auflösung aufnimmt, während er zugleich in niedriger Auflösung eine große Fläche überwacht. Ein anderes Beispiel für Forschung, die wesentlich aus der zivilen Forschungsförderung vorangetrieben wurde, ist Athos, wie gesagt der fünftgrößte Profiteur in ganz Europa. Hier in Tübingen bieten sie vor allem High-Performance-Computing und Versuchsdaten- und Messdatenmanagement an, also hier recht nah am Thema maschinellen Lernen, Big Data-Verarbeitung vom Cyber Valley. An anderen Standorten machen sie dann aber auch militärische Sachen für Border Surveillance and Control, wo auf Grundlage modernster Mustererkennung, also auch Maschinenlernen, sozusagen Ziele erfasst und Gefahren automatisch detektiert werden können durch Sensoren. Interessanter ist aber fast noch, was sie unmittelbar für die Bundeswehr machen. Athos ist sozusagen auf dem Weg, der Cloud-Anbieter der Bundeswehr zu werden. Seit 2016 reformieren die und bieten damit sozusagen an, das HAFIS, das harmonisierte Führungsinformationssystem der Bundeswehr, mit zwei georedundanten Hochleistungsrechenzentren der Bundeswehr, also sozusagen das informationstechnische Herz der Bundeswehr wird von Athos gestellt. Und ein drittes Beispiel, was jetzt gar nicht aus der Sicherheitsforschung, sondern aus einem anderen Forschungsprogramm ist, der EU, nämlich Kooperation in Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Fraunhofer-Institut, wie gesagt auch grundfinanziert vom Verteidigungsministerium, gemeinsam mit dem Roboterhersteller KUKA ein Projekt gemacht zu kooperativen autonomen Robotern in der Luft- und Raumfahrt, also in der Produktion. Das sind bestimmte Bedingungen, weil Flugzeuge zum Beispiel total riesig sind für Roboter. Die müssen sich dann am besten in diesen weiten Werkshallen frei bewegen können, nicht so statisch wie in der Automobilindustrie. Das wurde da eben erforscht. Und zwar jetzt nicht mit einem zivilen Flugzeugbauer, sondern ganz explizit mit Airbus Defence and Space, also dem Hauptanbieter der deutschen und europäischen Luft- und Raumfahrttechnologie. Das war ganz witzig, als ich da gerade dazu recherchiert habe, ist der Manu, ich will mich da gar nicht mit fremden Federn schmücken, hat gerade die Broschüre für Corporate Social Responsibility des Lenkwaffenherstellers MBDA, heute auch schon gefallen in Schrobenhausen bei Augsburg, durchgeblättert und hat gemeint, schau mal, da ist auch KUKA. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg augenfällig, dass die EU hier ein Projekt zur Robotik in der Luft- und Raumfahrt anstößt mit diesem Robotikunternehmen und nebendran haben wir ein Bild, wo eben dieser Roboterarm gerade eine Lenkwaffe hält und drunter heißt es dann auch noch, es geht ja um Gutes, was man tut in der Social Corporate Responsibility, Advanced Tooling, also fortgeschrittener Maschinenbau, hilft, ein gutes physisches Arbeitsumfeld zu erhalten. Ja, also ist ein Zynismus eigentlich kaum zu überbieten. Wir kennen KUKA hier in Tübingen mittlerweile auch ganz gut, nämlich als den netten Roboter Apollo. Das ist der hier. Das ist sozusagen das Aushängeschild des Cyber Valley. Das ist so ein Roboter, der so ganz nett grinst und lernen soll, auf menschliche Gesten zu reagieren und nett zu sein. Der ist auch von KUKA. Man sieht hier sogar ganz klein nochmal das Logo. Auch von KUKA. Also der Roboter ist vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Nebendran sehen wir den Flugsimulator, an dem das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, das direkt daneben liegt, auch schon seit Jahren forscht und in dem unter anderem ganz zivil der amerikanische Militärhubschrauber Black Hawk modelliert wurde. Wir kommen ja noch in die Diskussion. Es wird, glaube ich, auch fürs Radio besser, wenn wir es erstmal durchziehen. Ich möchte jetzt sozusagen noch zum Abschlussthema kommen. Die Forschungskampi habe ich ja schon angedeutet. Hier findet sich die Formulierung im Koalitionsvertrag: Zur Förderung von Sprunginnovationen wollen wir neue Instrumente schaffen und die direkte Forschungsförderung des Bundes stärker auf den Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft ausrichten. Wir wollen Forschungskampi ausbauen. Das steht da so ganz unkommentiert, als gäbe es Forschungskampi schon ewig. Ist gar nicht so. In früheren Koalitionsverträgen ist der Begriff nur einmal aufgetaucht, und zwar von der schwarz-gelben Koalition 2009. Und da steht Forschungscampus noch in Anführungsstrichen und wird sozusagen definiert. Also es geht um Verbünde zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Das kommt uns vielleicht mittlerweile schon ganz normal vor, ist aber gar nicht so normal. Historische Vorbilder davon sind eigentlich die Heeresversuchs- und Luftfahrtforschungsanstalten des nationalsozialistischen Deutschland im Zweiten Weltkrieg, wo ja in Windeseile dauernd, also erstmal die Idee von Raketen, also Mittelstreckenraketen erst geboren wurde, wo ganz neue Technologien in der Luftfahrt durchgesetzt wurden. Und die Voraussetzung damals für diese riesigen Forschungsanlagen, also hier haben wir ein Luftbild von Peenemünde, wo die V2 entwickelt wurde. Die hatte ja eigene Kraftwerke, einen eigenen Flughafen, das war die dritte S-Bahn in Deutschland nach Berlin und Hamburg. Die Grundlage, dass solche Cluster gebaut werden konnten, waren damals die Kaiser-Wilhelm-Institute, die auch erst in den 2-3 Jahrzehnten vorher entstanden wurden, als quasi staatlich gesteuerte Großforschungseinrichtungen, die dann für die Rüstungsforschung unmittelbar mit der Industrie zusammengeklustert wurde. Das ist ein Grund, warum solche Strukturen eigentlich aufgelöst wurden nach dem Zweiten Weltkrieg und für Deutschland der Bildungsföderalismus eingerichtet wurde, dass diese Ausrichtung der Wissenschaft auf die Kriegführung verhindert werden sollte. Und das ist ein Prozess, der gerade zurückgeht. Sehr sinnfällig an diesem Bild, das schon auf dem letzten Kongress gezeigt wurde, das ist von Franz Wanner, der hier die letzten Reste eines Zwangsarbeiterlagers in Ottobrunn fotografiert hat, die gerade weggeräumt werden, weil in Ottobrunn, was schon seit dem Zweiten Weltkrieg weiterhin ein Standort der deutschen Luftfahrtindustrie ist, jetzt eben auch so ein Forschungscampus wieder aufgebaut werden soll. Also man sieht im Vordergrund die Reste des Zwangsarbeiterlagers und im Hintergrund den Stammsitz von Airbus. Und um diesen Airbus-Stammsitz entsteht eben schon seit Jahren. Hier ist mir der Begriff Forschungscampus tatsächlich das erste Mal in der Gegenwart begegnet. Auch so ein Cluster-Forschungscampus. Und typisch für diese Cluster, habe ich mittlerweile festgestellt, ist im Grunde die Clusterung von Clustern. Also das Erste, was man da gemacht hat, war Bauhaus Luftfahrt mit Airbus, dem Rüstungsunternehmen IABG und dem Rüstungsunternehmen MTU und dem auch in der Rüstung aktiven Liebherr und dann gefördert von der Staatsregierung. Dann wurde darauf der Ludwig-Bölkow-Campus gesetzt. Damit kamen dann das Deutsche Zentrum Luft- und Raumfahrt, die TU München und die Bundeswehr-Uni dazu. Zwischenzeitlich wurde dann noch BICAS draufgesetzt, Bavaria International Campus for Aerospace and Security. Das heißt mittlerweile einfacher Munich Aerospace, wo es dann sozusagen immer gemeinsame Forschungsgruppen gibt, also wo Unternehmen wie zum Beispiel MTU und MBDA Forscherinnen bezahlen, damit sie in gemeinsamen Forschungsgruppen mit der TU München, mit dem Deutschen Zentrum Luft- und Raumfahrt, mit der Universität München, wiederum mit Bauhaus Luftfahrt, wo alle anderen auch schon drin sind, an Forschungsgruppen zu einzelnen Themen führen, um da auch ganz konkret Technologien zu entwickeln. Und jetzt ist auf den Cluster noch mal einer draufgesetzt worden. Im Wahlkampf hat ja Bayern sein eigenes Landesraumfahrtprogramm Bavaria One angekündigt. Und parallel dazu baut die TU München mit der Industrie zusammen ein neues Institut und Studiengang Luft- und Raumfahrt auf, das eben hier in Ottobrunn sozusagen seinen Kern haben soll, mit Airbus, Siemens, Munich Aerospace, der Bundeswehr-Uni München, aber dann eben auch mit den ganzen üblichen verdächtigen Unternehmen im Umland und vor allem die TU München. Also die wird jetzt, da wird nicht mehr viel Lehre stattfinden, sondern die wird eine richtige Rüstungsforschungsuni. Ähnliches befürchten wir, wie gesagt, um zum auch irgendwie erfreulichen Ende zu kommen, mit dem Cyber Valley. Das ist Anfang 2016, also 3 Monate bevor Athos hierher kam, Ende 2016, hier beschlossen worden. Das ist eine Kooperation der Automobilindustrie, die aber wie Daimler zum Beispiel eben auch in der Rüstung mitmischt. Von Amazon, am Anfang war Facebook vorgesehen, den Max-Planck-Instituten, den Nachfolgeorganisationen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und den Universitäten Stuttgart und Tübingen. Die wollen jetzt erstmal hier anfangen. Also hier sind die bisherigen Max-Planck-Institute, die sind schon gebaut. Alles, was hier bunt eingetragen ist, soll neu gebaut werden auf der oberen Viehweide im Technologiepark Tübingen-Reutlingen. Das ist eine eigene GmbH, die sozusagen für dieses Ökosystem die Immobilien bereitstellen soll. Zum Technologiepark Reutlingen-Tübingen gehört noch eine Außenstelle in Reutlingen, neben dieser oberen Viehweide. Dort haben jetzt unter anderem DLR und Airbus ein Business Incubation Center aufgebaut, wo sie sozusagen Start-ups und neue Innovationen aufgreifen wollen und dabei helfen wollen, eine schnelle Umsetzung in die Praxis zu erreichen. Auch hier, also hier haben wir eine ganze Vielzahl von aufeinandergeschichteten Clustern. Das hat schon seit 2006 mit der Exzellenzinitiative angefangen, diese Ausrichtung auf Kybernetik und künstliche Intelligenz. Der letzte Cluster wurde im Oktober mir jedenfalls bekannt. Da hat das Wissenschaftsministerium, kurz bevor sie nochmal 20 Millionen draufgelegt haben für Cyber Valley, nochmal 7 Millionen draufgelegt, weil man Geld in Baden-Württemberg übrig hat, für das Tübingen AI Center. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist, weil alle Personen, die hier abgebildet sind, sind auch in Cyber Valley beteiligt. Interessant ist, dass da Leute dann schon als Bosch und Cyber Valley bezeichnet werden. Der Herr hier ist als Universität bezeichnet, wird aber von Bosch bezahlt. Andere gehören zum Max-Planck-Institut und werden Amazon zugerechnet. Wir haben hier also Researcher, die irgendwie zugleich Amazon und Uni sind. Amazon ist übrigens der Cloud-Dienstleister, unter anderem auch für CIA und bewirbt sich gerade um die Cloud-Dienstleistungen fürs Pentagon. Also das sind nicht nur die Päckchen machen. Die entsprechende Analyse liegt auch hier. Das vielleicht Positive ist, dass sie mit dem Cyber Valley in Tübingen anfangen und sich hier vielleicht ein bisschen übernommen haben. Wenn sie das irgendwo in der Pampa bei Böblingen gemacht hätten, hätte man es vielleicht gar nicht so gemerkt, dass da jetzt an irgendeiner S-Bahn-Haltestelle mehr Leute einsteigen. Gebaut wird da sowieso. Aber für Tübingen sind jetzt schon erste Auswirkungen spürbar. Es ist zum Beispiel auch damit zu rechnen, dass die Wohnungspreise massiv ansteigen. Das heißt, es ist hier ein Projekt, auch an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten der Uni merkt man irgendwie, dass die Gebäude mehr oder weniger zerfallen, während da oben auf der oberen Viehweide die Millionen fließen und echt freihändig vergeben werden. Also es kommt hier einiges zusammen und es hat sich auch schon Protest geregt. Das Ganze hat angefangen mit einer kleinen Kundgebung auf dem Holzmarkt mit so selbstgemalten Schildern. Es gab Stadtrundgänge, es gab ziemlich viel. Vor zwei Wochen haben wir dann diese Demonstration gemacht, die hier sozusagen antimilitaristische Themen verknüpft hat mit wohnpolitischen Themen, mit hochschulpolitischen Themen. Also ganz klar, statt diesem Projekt, was da so im Verborgenen vorbereitet wurde und die Uni unglaublich verändern wird, will man halt eine Grundfinanzierung und vor allem eine Demokratisierung der Hochschulen. Hier sehen wir eine Collage der Demonstration. Schön war es, war wirklich eine tolle Demo mit tollen Schildern. Danach haben einige den Kupferbau besetzt, wo wir ja heute Abend hingehen werden. Da sind die beiden Bilder hier. Und dann gab es jetzt noch letzten Dienstag eine Baumpflanzaktion, also auf dem Gelände, auf dem Amazon sein Entwicklungszentrum Maschinelles Lernen bauen will und was eigentlich noch im Dezember vom Gemeinderat der Verkauf beschlossen werden sollte, der ist jetzt verschoben, wie wenn wir es richtig wissen, sind ein paar Aktivistinnen hochgezogen und haben unter dem Motto Streuobstwiesen statt Amazon da drei Apfelbäume gepflanzt. Das war sehr schön und das ist insgesamt ermutigend. Wir könnten aber auf jeden Fall für diese Auseinandersetzung, die glaube ich auch bundesweit wichtig ist, weil diese Forschungskampi und die neuen Formen von Kooperation gerade überall passieren, aber vielleicht nicht so spür- und sichtbar sind wie in Tübingen, wir könnten da auch ein bisschen Support gebrauchen. Wir zum Beispiel ermutigen uns sehr dran, dass in Berlin der Google Campus neulich verhindert wurde. Jetzt nehmen wir uns hier Amazon und das Cyber Valley vor mit eurer Unterstützung. Und dann können wir uns vielleicht den BICAS Campus in Ottobrunn, den Airbus Campus in Ottobrunn als nächstes vornehmen. Dankeschön.